begrüße euch heute aus dem Atelier in Berlin von Sabine Wild und ich freue mich total, dass ich heute mit ihr sprechen darf. Ja, wie üblich beginnen ja meine Künstlergespräche immer mit einer Selbstvorstellung des Künstlers selbst und daher übergebe ich das Wort direkt an Sabine Wild und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich bin Sabine Wild, bin in Padua in Italien geboren 1962, bin dann in Münster aufgewachsen und bin seit 1985 in Berlin.
Ja, da komme ich jetzt einfach mal zur ersten Frage. Und zwar, Sie haben an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin studiert und sind seit 2003 als freie Fotografin tätig. Wie entstand bei Ihnen das Interesse für Fotografie?
Ja, ich habe ja ursprünglich Germanistik, Linguistik und Spanisch studiert in Berlin, Köln, Münster und habe dann bei der Bundesarchitektenkammer gearbeitet, 5 Jahre lang im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Und da wurde mir eine Digitalkamera in die Hand gedrückt, um diese Veranstaltung, die dort stattfand, zu fotografieren. Und das war für mich sozusagen eigentlich der Startschuss. Ich habe zwar wie jeder normale Mensch so ein bisschen fotografiert, meine Tochter hier und da mal, aber hatte eigentlich mit Fotografie gar nichts im Sinn. Und das war so für mich der Startschuss, auch gerade die Verbindung von Digitalfotografie und Photoshop, weil ich immer so ein Digital- und Software-Freak war. Und das hat für mich so den Status gegeben. Und von dem Moment an habe ich irgendwie nichts anderes mehr gemacht als fotografieren und habe dann auch relativ bald meine Arbeit, meinen Job gekündigt und beschlossen, einfach von der Fotografie leben zu wollen.
Ja, und das scheint ja offensichtlich ganz gut zu funktionieren. Gab es denn in Ihrer künstlerischen Tätigkeit prägende oder vielleicht auch amüsante Ereignisse?
Ich denke, dass, also erstmal prägend war für mich sicherlich die Zeit bei der Bundesarchitektenkammer und ich habe auch während des Studiums immer in Architekturbüros gearbeitet. Das heißt, da ist für mich sozusagen das Interesse an der Architektur entstanden und ich habe von Anfang an eigentlich immer versucht, nicht dokumentarisch zu arbeiten, sondern habe, was weiß ich, auf meine Kameralinse, Vaseline geschmiert oder habe durch irgendwelche zerkratzten Fensterscheiben fotografiert. Und also mir war es immer ein Anliegen, quasi durch etwas durchzuschauen, einen anderen Blick auf die Dinge zu erlangen. Und das, denke ich, war für mich von Anfang an wichtig. Eine Anekdote fällt mir jetzt in diesem Moment nicht ein.
Naja, vielleicht kommt es ja noch, ein kleiner Denkanstoß. Ja, in Ihren Arbeiten, das haben Sie jetzt gerade auch so schön schon formuliert, geht es ja auch um die Darstellung von Architektur, Struktur und Licht, urbane Landschaft, Stadtlandschaft. Was fasziniert Sie besonders an Architektur von Metropolen und Megacities?
Ich habe viele Reisen mit der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gemacht und die fanden zum Beispiel, sind wir 2010 zur Expo nach Shanghai gereist. Oder ich war mal mit auf so einem Kongress in Venedig zum Thema Megacities. Also wie werden wir in 20, 30 Jahren leben? Und man weiß, dass zum Beispiel 2030 schon ungefähr 70% der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Also wie werden die Städte strukturiert? Wie geht man mit Abfall um? Wie geht man mit Verkehr, Mobilität, mit Umweltschutz, mit nachhaltigem Bauen um? Und das sind so Dinge, die ich sozusagen im Hinterkopf habe und die mich faszinieren. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich in eine Stadt wie Shanghai oder andere chinesische Städte, Chongqing oder Chengdu komme oder natürlich auch New York, dann ist das für mich so eine Mischung aus Faszination und Erschrecken. Also ich sehe diese Skylines und finde es wahnsinnig toll und wahnsinnig aufregend und genieße die Lebendigkeit dieser Städte, diese Verkehrsströme, die vielen Menschen auf der Straße. Ich finde das sehr, sehr, sehr lebendig, aber gleichzeitig ist es natürlich auch furchteinflößend. Also gerade in China weiß man ja, dass viele Bauern vom Land kommen, in diese gesichtslosen Hochhäuser verpflanzt werden. Und ich frage mich, wie leben die dort, die natürlich ein ganz anderes soziales Zusammenleben kennen und dann anonymisiert in diesen alle gleich aussehenden Klötzen gepackt werden. Und ich finde es auch interessant, dass gerade in dem Zuge auch in China viel passiert zum Thema vertikale Bepflanzung. Also wie schaffen wir jetzt sozusagen Städte ökologischer zu bauen? Und ja, und durch diese Verfremdung, die ich ja mache, löse ich ja sozusagen die Tektonik dieser Städte auf, indem die Städte auf einmal so durchlässig, transparent wirken, auch sehr verletzbar, sehr brüchig. Und das sind so die Dinge, diese Faszination und dieses Erschrecken gleichzeitig will ich sozusagen dadurch zum Ausdruck bringen.
Ja, ich fand die Arbeiten auch so einem, also mir fallen irgendwie so die Wörter dazu ein, irgendwo eine Ruhe im Bild, aber gleichzeitig so eine Dynamik von den Strukturen, von der Linie. Und natürlich weiß man ja auch, wenn man eine Großstadt fotografiert, wenn man mittendrin ist, dass es wirklich eigentlich sehr hektisch ist. Ja, dass viele Menschen da sind, dass klar, die Schönheit hat man auf der einen Seite und das Hässliche zum Beispiel auf der anderen Seite, das, was man nicht sehen möchte. Aber trotzdem wirkt es auf ihren Arbeiten so geschlossen, sag ich jetzt mal. Man hat ja den Blick dafür nicht durch die Verfremdung. Finde ich total interessant, auf jeden Fall. Ja, wenn ich mir jetzt natürlich noch andere von Arbeiten von Ihnen anschaue, dann, also jetzt auf Ihrer Seite haben Sie ganz schön aufgeschlüsselt in die verschiedenen Metropolen und Megacities. Und da fällt mir bei der Bildsprache so einiges auf. Und zwar, für mich ist Seattle eine Stadt, die von der Bildsprache sich von anderen unterscheidet. Würden Sie mir da zustimmen? Und wenn ja, welchen Hintergrund hat das, dass die Bildsprache sich von den anderen unterscheidet?
In Seattle habe ich ja dieses Museum fotografiert und dass er diese sehr, sehr aufregende Fassade hat. Und da ging es mir natürlich weniger um einen Stadtraum und eine Stadtlandschaft, sondern eher um sozusagen diese Fläche aufzulösen. Das ist eine sehr gebogene Fläche mit sehr vielen tollen Farben. Und da, dieses Gebäude, da ging es mir nicht darum, dieses Gebäude in der umliegenden Stadtlandschaft zu präsentieren, sondern wirklich mit diesen wunderbaren Fassaden zu spielen. Und deswegen ist das jetzt ein Einzelgebäude und hat natürlich jetzt einen anderen Fokus als jetzt der Blick von oben oder von ferne auf eine Skyline oder sowas. Also da ging es mir darum, speziell mich nur mit diesem Gebäude zu befassen.
Ja, das ist natürlich auch meine Sichtweise. Also finde ich super, also finde ich spannend. Deswegen, die Frage hat mich schon persönlich interessiert. Wie entstehen denn bei Ihnen die Bildthemen? Wird viel geplant oder entsteht auch einiges durch Zufall? Wie wählen Sie einen Bildausschnitt aus und wie die Verfremdung?
Also wenn ich weiß, ich fahre da und dahin, zum Beispiel war ich jetzt zweimal in der chinesischen Stadt Chongqing, das ist ja die weltweit größte Stadt, von der man hier noch nie was gehört hat. Das ist allerdings ein Stadtstaat, deswegen ist das ein bisschen gemogelt, zu sagen, die größte Stadt. Dann habe ich natürlich im Netz ein paar Bilder gesehen, aber in der Regel ist es so, dass ich tatsächlich relativ unvorbereitet hinfahre und versuche, mich vor Ort dann faszinieren und ansprechen zu lassen. Also ich plane da nicht, da und dahin zu gehen und die und die mit Perspektive einzunehmen, sondern ich treibe eigentlich, lasse mich durch die Stadt treiben und suche mir dann meine Bauten oder Skylines. Und den Bildausschnitt, also in der Regel habe ich ja ein Seitenverhältnis von 2:1, sehr häufig zumindest, was ich eigentlich sehr schön finde, weil es so etwas Erzählerisches hat, wenn man so in die Breite von rechts, von links nach rechts liest. Manchmal ist es natürlich aber auch so, dass ich von Motiven nichts abschneiden will. Also dann, ich muss ja dann immer oben und unten was wegnehmen. Und teilweise würde dem Bild was fehlen. Deswegen funktioniert das natürlich nicht immer. Und die Art und Weise der Verfremdung, also ich habe ja immer diese horizontalen und vertikalen Unschärfen und aber auch gleichzeitig parallel natürlich diese Linien, diese scharf bleibenden Linien. Und zum Beispiel ist es für eine Bildaussage sehr, sehr interessant oder wichtig, wie zum Beispiel der untere Teil des Bildes aussieht. Also ist der sozusagen getragen durch horizontale Linien, dann ruht das Bild, es wird sozusagen abgefangen. Wenn ich aber natürlich im unteren Bildteil keine tragende, stützende Linie habe, dann stürzt das Bild nach unten. Und damit experimentiere ich teilweise, also dass ich diese Bereiche unterschiedlich entweder in der horizontalen oder vertikalen verunschärfe und dadurch verändert sich natürlich die Bildaussage total.
Ja.
Und damit experimentiere ich und gucke, was meiner Meinung nach dem Bild am besten tut, also was am besten funktioniert.
Genau. Ja, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass ich ja auch, dass es auch passieren kann, dass Sie natürlich ein Bild haben, genau der gleiche Bildausschnitt und die Verfremdung einfach anders passiert. Und dass man dann zwei unterschiedlich vom Charakter, zwei unterschiedliche Bilder hat, die im Charakter komplett unterschiedlich sind.
Ja.
Das ist sehr interessant.
Und es ist ja auch so, dass ich in der Regel die Bilder, also ich verändere ja die Farben, aber nur insofern, dass ich die Farben, die da sind, verstärke oder abschwäche. Also es ist nicht so, dass ich aus dem Grün rot mache. Mache ich ganz, ganz selten mal. Aber in der Regel versuche ich mit dem Material zu arbeiten, was die Datei in dem Fall mir sozusagen zur Verfügung stellt.
Gibt es da, oder wie ist der Unterschied, wenn man tagsüber fotografiert und abends? Weil wir haben ja abends künstliche Lichter durch beispielsweise Reklametafeln und so weiter und so fort. Wie verändert sich das da? Da kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch einige, oder die Farbwahl auch irgendwo vorgegeben ist durch die Leuchtmittel.
Genau, das sind natürlich oft rote oder gelbe Farben, die ich natürlich für so eine nächtliche Konstellation oder für so einen nächtlichen Raum einfach auch sehr spannend finde, weil es natürlich was Theatralisches hat.
Total, ja. Ja, jetzt haben Sie auch so schön beschrieben, die horizontalen, vertikalen Linien verbunden mit der Unschärfe. Ich finde, Ihre Arbeiten wirken daher auch so ein bisschen malerisch auch. Also es ist keine reine Fotografie, über die wir hier sprechen, sondern irgendwo auch ein bisschen malerischen Charakter vom Aussehen her. Mich persönlich erinnern die Arbeiten zum Teil an jene von Gerd Richter. Also wenn ich beispielsweise an die Darstellung von Mailänder Dom denke oder die abstrakten Bilder. Gibt es für die Entwicklung Ihrer Bildsprache Vorbilder oder Biografien, die Sie beeinflusst oder inspiriert haben?
Da bin ich schon häufig angesprochen worden, dass quasi diese Farbflächen aussehen, die wie die gerakelten Malereien von Gerhard Richter. Also das ist schon, diese Assoziation gibt es sehr häufig. Mir war das gar nicht selber bewusst, wobei ich natürlich logischerweise die Arbeiten von Gerhard Richter kenne. Mich selber haben sehr fasziniert die Fotoarbeiten von Peter Bielobrzecki, der sehr viel in Megacities, vor allen Dingen in Asien und China, gemacht hat. Und er fotografiert eben auch sehr häufig Skylines in einem abendlichen Zwielicht. Und die Arbeiten kenne ich eben schon sehr lange. Und gibt auch eine Collagearbeit von mir, die ich in der Stadt Hongkong erstellt habe, wo quasi grüner Wald die Skyline Hongkongs überwuchert. Und die ist natürlich ganz konkret auf Vorbild von Peter Bielobrzecki entstanden. Weil er nämlich eine Serie gemacht hat, in der er Urwald in der Stadt fotografiert hat, wo ganz schemenhaft die Hochhäuser im Abendlicht durchschimmern. Und das sind sehr, sehr schöne Arbeiten. Und da weiß ich definitiv, dass mich das sehr fasziniert hat und dass auch das Thema Megacities mich da auch sehr angelockt hat.
Ja, das ist doch sehr schön. Ja, oftmals ist es ja auch so, dass man unbewusst auch irgendwie geprägt ist in der eigenen Arbeit. Also man entwickelt sich ja auch weiter, die Bildsprache entwickelt sich auch irgendwo weiter, auch wenn man sein Thema hat. Es ist ja, ja, der Bildausschnitt, der kommt ja meist ungeplant, ungewollt und daher, ja, ich bin gespannt, was uns noch alle erwarten wird. ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Mich würde nämlich interessieren, die Frage nach Intimität und Bewahrung von Privatsphäre. Ich finde, nicht nur die Umsetzung der Motive kann privat sein, sondern ich denke, für viele Künstler kann es auch was sehr Intimes sein, seine Arbeiten in der Öffentlichkeit zu präsentieren. In Ihren Arbeiten zeigen Sie Ihren persönlichen Blick auf eine Stadt oder auf eine Landschaft, so wie Sie diesen wahrnehmen. Und diese Darstellung kann dadurch auch irgendwie etwas Persönliches oder Intimes sein. Würden Sie dem zustimmen oder kann der Rezipient durch die Verfremdung überhaupt einen privaten Einblick bekommen?
Ja, ich denke natürlich, dass ich das auch mal sehr, sehr aufregend finde, wenn ich Fotografien, die ich erstellt habe, dann zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiere und sozusagen in Ausstellung dabei bin, wenn derjenige, also der Betrachter, davor steht und darauf reagiert. Das ist natürlich immer mit so einer Aufregung verbunden. Ist das, was ich in dem Bild aussagen will oder was ich empfunden habe, ist das nachvollziehbar? Können andere das, sehen andere das ebenso oder sind sie davon völlig befremdet und oder abgestoßen oder sagen, was ist das denn, damit kann ich gar nicht anfangen. Insofern ist das, denke ich mal, auf jeden Fall was sehr Privates und sehr Intimes, weil man ja sozusagen sein künstlerisches Ich nach außen trägt und auch die Fragestellung, die man hat, die Art und Weise, wie man das umsetzt, der künstlerische Umgang damit, das ist definitiv immer sehr, sehr aufregend und sehr, sehr persönlich. Das finde ich auf jeden Fall.
Genau. Ja, und auch quasi der Inhalt, weil, wie besprochen, ist es ja Ihre Art und Weise, wie Sie auf eine Stadt schauen. Ja. Das sehe ich ja als Rezipient ja auch. Und das ist ja dann auch was Geteiltes, Persönliches des Künstlers wiederum.
Ja.
Genau.
Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass die Betrachter jetzt von Megacities mich dann immer besonders freuen, wenn sie irgendwas in der Stadt wiedererkennen. Mhm. Also, was weiß ich, so Wahrzeichen wie die Brooklyn Bridge und so. Und das finde ich natürlich irgendwie nachvollziehbar, aber mir ist es teilweise fast lieber, wenn ich in Städten diese Wahrzeichen eliminiere, weil ich damit natürlich auch zum Ausdruck bringen will, dass die Megacities sich mehr und mehr angleichen. Also irgendwann, glaube ich, in ein paar Jahren wird es völlig egal sein, ob ich mich in China oder in den USA oder sowas bewege. Und also die Städte verlieren ja auch ihre architektonische Identität. Das sagen mir die Chinesen zum Beispiel, dadurch, dass alles da abgerissen wird und alles gleich aussieht. Mhm. Und deswegen versuche ich das teilweise auch in meiner Arbeit zum Ausdruck zu bringen. Also indem ich sozusagen alle diese Wahrzeichen eliminiere und mein eigenes Skyline sieht und gar nicht weiß, ist das jetzt Chicago oder ist das jetzt sonst wo. Ja.
Da könnte man ja mit einem anderen Titel einfach mal ausprobieren, ob das auffällt. Ja, genau. Ja, dann habe ich jetzt einfach auch noch eine abschließende letzte Frage. Und zwar, ob es für Sie eine Arbeit gibt, an der Sie besonders hängen oder einen persönlichen Bezug entwickelt haben, dadurch, dass Sie zum Beispiel sehr emotional gearbeitet haben oder vielleicht einen persönlich besonderen Bezug zu irgendeinem Ort hergestellt haben, oder sagen Sie, nö, ich finde durch die Bandbreite weg alles super.
Es gibt eine Arbeit, die ich tatsächlich besonders mag, und das ist vielleicht, wäre dann vielleicht so eine kleine, winzig kleine Anekdote. Und zwar war ich ja mit der Architektenkammer 2010 auf der Expo in Shanghai und habe natürlich da die ganzen Expo-Gebäude fotografiert und habe aber ein Foto gemacht, das war eigentlich eine Lagerhallengasse auf dieser Expo, die also natürlich eine völlig beiläufige Architektur darstellt, die nichts Spektakuläres hat. Das waren einfach wirklich Lagerhallen. Und die Lichtstimmung in dieser Gasse war so schön. Und diese Arbeit habe ich dann irgendwie erst ein paar Jahre später überhaupt wieder entdeckt und dachte, ah, das Licht ist da interessant, und habe dann begonnen, diese Arbeit zu verfremden. Und tatsächlich ist das eine meiner besten Arbeiten geworden, finde ich, weil sie so sehr expressive Farben hat, rot, schwarz, und diese Gasse sieht aus wie eine Kathedrale von innen. Also sie hat sozusagen was ganz anderes zum Ausdruck gebracht, als sie eigentlich erstens ist und zweitens, als ich vermutet gedacht hätte. Und das ist eigentlich meine Lieblingsarbeit, die sozusagen am theatralischsten ist und am aufgeladensten von der Stimmung her. Ja. Und das ist eben tatsächlich sehr unerwartet. Und das finde ich aber auch das Schöne an der künstlerischen Arbeit, wenn ich immer genau wüsste, was aus jeder Aufnahme wird. Ich glaube, das wäre sogar langweilig. Also mich dann selber überraschen zu lassen von so einem Moment ist natürlich auch toll.
Das ist super. Ja, manchmal nimmt man das vielleicht in dem Moment ja auch anders wahr, als wenn man es später nochmal sieht. Mhm, genau. Das habe ich den Eindruck beim Malen früher gehabt. Wenn ich weg vom Bild gegangen bin und wiedergekommen, dachte ich, das war das schönste Bild, was ich je gemalt habe.
Ja, genau.
Das ist schon, ja, klasse. Dann vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für den spannenden Austausch und für Ihre Zeit. Und verabschiede mich jetzt hier bei meinen Zuhörern. Und
vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.